25 Berserk People.
And now in season 18.
Presented by A4N. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und die Season 18 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EVN, Energy, Water, Life. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 14. Gast in Season 18 ist Birgit Niesner, Direktorin der Hauptabteilung Volkswirtschaft in der Österreichischen Nationalbank. Liebe Birgit, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Guten Morgen, Christian.
Guten Morgen. Ja, wir nehmen in der Früh auf und das sind immer die besten Termine. Ich freue mich, dass du da bist. Eine lange Journey gehen wir durch, Karriere, Werdegang. Ich beginne auch bei dir mit den Early Steps, aber davor mit der Frage, darf ich dir süßes oder salziges Mannerschnitten oder Soletti anbieten?
Immer süß für mich, bitte.
Einmal an dich, einmal Mannerschnitten an dich. Ja, und wir gehen in die 90er Jahre, den ersten Job, den du selbst eingegeben hast auf LinkedIn, und das ist immer meine Recherchebasis, ist die Investmentbank Austria gewesen. Ja, aber vorher irgendwas studiert, nehme ich an. Wie ist es bei dir losgegangen? Wie hast du dich entschieden, in die Bankbranche zu gehen?
Also ich habe zwei Dinge studiert und das eine Studium hat mich in den Bankensektor geführt, okay. Aber ich fange vielleicht mit dem anderen an, ich habe Völkerkunde studiert.
Ja, das kommt dann noch stark raus.
Gell? Ja. Ja, das war mein Herzenswunsch und ich gebe auch gerne zu, dass die Volkswirtschaft das Vernunftstudium war. Mhm. Da bin ich dann erst langsam reingewachsen und habe einfach von der CAIB einen Aushang auf der WU gefunden und habe mich dort beworben und war dann dort 8 Monate, was super für mich war. Mhm. Das waren die wilden 90er Jahre in Osteuropa und ich durfte mitschnuppern.
Und damals ist es so richtig losgegangen, diese Investment-Story für Österreich, glaube ich, Osteuropa zu entdecken, ne?
Ja, das war also ganz klar Expansionskurs. Man ist in die Länder gefahren, man hat geschaut, was wird ausgeschrieben, wo kann man sich einkaufen. Aber man hat natürlich auch anfangen müssen, diese Länder makromäßig in der schwierigen Transition zu verstehen.
Und 1997 dann die Weiche. Du hast ein Vernunftstudium gehabt. Wie würdest du das zweite Studium bezeichnen?
Das war wirklich mein Hobby, meine große Liebe.
Dein Herz und quasi.
Mein, ne? Herzblut, ja, genau. Ja. Und es kam dann auch ein Anruf von einer Freundin, die gesagt hat, ich bin schwanger, bewirb dich fürs Außenministerium. Und dann bin ich in die österreichische Entwicklungszusammenarbeit für die nächsten 10 Jahre abgetaucht.
Mhm. Das heißt, du hast den Millennium Bug, der eh keiner war, in Afrika erlebt, wie ich aus dem Vorgespräch weiß, oder?
Ja, ja, das ist korrekt. Wobei, den habe ich wahrscheinlich mit Windeln wickeln zu Hause bei den Kindern erlebt, weil in den 10 Jahren war auch meine Kinderpause.
Ist doch auch eine wunderbare Geschichte natürlich. Ja, Afrika, was macht man dort in der Funktion? Ich denke, das war dann auf Ticket vom Außenministerium.
Ja, also wir waren zuerst Teil des Außenministeriums, dann in der Austrian Development Agency. Mhm. Und der österreichische Staat redet mit afrikanischen Regierungen und fragt sie, wo könnt ihr uns brauchen? Und setzt dann dort sein Geld ein. Das heißt, ich war dafür zuständig, die Verhandlungen und den Mittelfluss zu organisieren. Und dann sagten die Äthiopier zum Beispiel, die Österreicher können gut Wasser. Könnt ihr das bitte in dieser Region machen? Wir suchen dafür eine NGO oder eine Firma, die das umsetzt. Wow. Und monitoren dann, ob das Wasserprojekt gut geht oder nicht.
Was können wir Österreicher außer Wasser noch gut, deiner Meinung nach?
Wir sind auch sehr gut in ländlicher Entwicklung.
Ja.
Aber Wasser ist wirklich, also das der Sektor, wo wir Berühmtheit erlangt haben. Mhm. Bhutan zum Beispiel, ein, ja, Bergvolk wie wir, hat uns als Partner genommen für die Elektrifizierung des Landes und hat das ganze volkswirtschaftliche Modell darauf abgestellt. Ja, die exportieren jetzt den Strom, den wir ihnen geholfen haben, mit den Kraftwerken zu bekommen.
Wir sind ja gesegnet mit Wasser, von der Natur her, sage ich mal, vom Gefälle der Donau. Das gibt es nur in Österreich so richtig, wirklich, so dass wir auch die Kraftwerke bauen können. Das heißt, wir haben Know-how rund um den Rohstoff Wasser exportieren können.
Ja.
Und du hast quasi da researched und vermittelt und gesprochen.
Genau, aber es ist auch noch eine sehr operative Tätigkeit. Du kommst viel in die Länder, du musst mit vielen Leuten sprechen und als junger Mensch unter 30 Jahre extrem horizonterweiternd.
Absolut. Bitte um ein Highlight aus dieser tollen Zeit. Also aus der tollen Zeit noch ein Highlight.
Ja, da kann ich eines nennen, das ist auch ganz klar, das waren die Friedensverhandlungen für das Land Burundi. Burundi Schön. Hatte einen blutigen Bürgerkrieg hinter sich und ich durfte als Beiwagerassistentin vom Sektionschef an diesen Friedensverhandlungen teilnehmen. Österreich hatte da eine Rolle und das war prägend, an einem Tisch zu sitzen mit Menschen der zwei verschiedenen Ethnien, die alle Todesopfer in der Familie hatten, die alle viel verloren hatten und zu sehen, wie sich diese Leute bemühen, wieder zu einer friedlichen Lösung zu kommen. Mhm. Das war eine absolute eine Begegnung und ein Erlebnis, das mich geprägt hat.
Ja, ganz großer Respekt natürlich auch. Und in dieser Zeit, in den 10 Jahren, unterschwellig nehme ich an, wird man eine bessere Volkswirtin, als man vorher war, oder? Weil man so viel kennenlernt. Ohne dass man jetzt wirklich lernt, lernt man on the job, glaube ich, oder?
Das stimmt, ja. Wobei ich glaube, dass die Volkswirtschaft, also ich habe mich immer interessiert für den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Entwicklung. Ja. Mhm. Wir haben auch versucht, Unternehmen dazu zu bringen, nach Afrika zu gehen und nicht nur den staatlichen Tropf dort tropfen zu lassen. Mhm. Aber ich glaube, dass man in der Entwicklungszusammenarbeit mehr Volkswirtschaft einbringen könnte, als es der Fall ist.
Das ist, glaube ich, definitiv richtig so. Wir sind im Jahr 2007 und zurück nach Österreich, zurück in eine Bank, auch da in eigenen Worten bitte.
Zufallsbegegnung mit meinem damaligen Kollegen aus der CAIB, der dann mein Chef in der ersten wurde, Konrad Schuller. Mhm. Zufallsbegegnung an der Bushaltestelle.
Genau. Bushaltestelle besonders toll.
Ja. Ja. Ich suche einen Länderanalysten. Mhm. Mhm. Und für mich war es nach 10 Jahren.
Aber nicht irgendwo in Afrika auf einer Bushaltestelle. Nein, genau. Das wäre zu viel Zufall gewesen.
Nein, das
dann.
War in der inneren Stadt. Okay. Und der Konrad hat natürlich gewusst, dass ich das schon kann, dass ich zwar nach 10 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit einen leicht exotischen Lebenslauf hatte, aber er hat gesagt, komm doch wieder zu uns und ich bin dann in der erste Group eingestiegen, einen Monat bevor Lehman gekracht ist.
2007, das wäre meine Folgefrage gewesen, die ich immer stelle, einen Monat bevor Lehman und das nach 10 Jahren Pause eigentlich. Wie ist da gegangen?
Der Sprung ins kalte Wasser.
Aber das warst du irgendwo doch schon gewohnt. Also ich glaube, es war Afrika da durchaus auch härtere Phasen gehabt, nehme ich an, wo nicht immer alles klar war.
Oder? Das stimmt, aber was ich das erlebt habe, ist, dass wir, also wenn wir uns an diese Zeit zurückerinnern, da sind ja viele Dinge in Banken gemacht worden, ja, die dann später nicht mehr möglich waren und zum Glück nicht mehr möglich, mhm, waren, weil der Regulator hingeschaut hat, weil die Banken selber ein anderes Art von Risikomanagement aufgezogen haben. Es war dann Teil der Arbeit, dieses De-Risking zu machen und du kennst die Schlagworte der frühen Nullerjahre, CDS-Portfolio. Ja, Island.
Kennt man auch aus Hollywood-Filmen dann mittlerweile.
Genau. Ja. Ja. Und ich war immer noch recht jung und saß dann einer Geschäftsseite gegenüber, die damit sehr viel Geld verdient hatte und musste dort aber ganz stark meine Stimme erheben. Natürlich konnte man nicht alles verhindern, weil immer die Dynamik ist, wenn es alle machen, ja, dann macht man mit. Aber ich bin zum Beispiel stolz darauf, dass wir mit dem Limit für Island nicht noch weiter hinaufgegangen sind und dass wir eine viel realistischere Einschätzung zu diesem Land hatten als die Rating Agencies.
Das heißt, du warst irgendwie im Research tätig, aber jetzt nicht für Endkunden, sondern intern für die Bank, für die Risiken zu managen. Ne?
Genau, also wir haben im Risikomanagement die kritische Brille auf. Mhm. Wir sind die Cassandra für den Vorstand und für die Geschäftsseite. Wir müssen sagen, das ist ein Risiko. Und wir müssen natürlich auch sagen, ich meine, das Problem ist nicht zu allem zu sagen, das ist ein Risiko, sondern wirklich auch geschäftsschonend und strategisch zu sagen, jetzt wird das Risiko zu groß, das Rating für dieses Land muss sich runtersetzen und auch den Vorständen weh zu tun, wenn es um die eigenen Länder geht. Also wir waren eine Osteuropa, die erste ist eine Osteuropa.
Und noch immer erfolgreich, muss man sagen. Ja.
Aber auch zu sagen, wenn ein Land falsch abbiegt, das ganz klar zu flaggen.
Das heißt, das war noch nicht klar, als du bei der Bushaltestelle angesprochen wurdest und hat sich dann aber so herausgearbeitet durch die höhere Gewalt, die auf uns eingeknallt ist, die man vielleicht schon sehen hätte können, anders als Covid. Aber das war dann ein neues Jobprofil einen Monat später höchstwahrscheinlich, oder?
Das stimmt und es war auch deswegen unerwartet, weil für mich war die Great Financial Crisis, wie sie genannt wird, die erste Krise überhaupt in meinem Leben. Es ist eigentlich immer nur bergauf gegangen. Es gab nicht solche Einbrüche. Und dann ist es ja immer so weitergegangen. Also das nächste prägende Erlebnis war natürlich die Verschuldungskrise im Euroraum. Mhm. Das ist jetzt nicht nahtlos ineinander übergegangen, aber das eine war schon die Folge definitiv, vom anderen.
Definitiv, ja. Ja. Die Staatsschuldenkrise war eine Folge, ja. Definitiv. Ja.
Und es hat uns wieder im Country Risk viele Auftritte im Vorstand beschert. Griechenland bereiste ich 2010 das erste Mal, zu sagen, wie geht es da weiter, was bedeutet das für den Zusammenhalt der Währungsunion?
Aber das Gute ist, ich beziehe das jetzt nicht auf dich, aber generell natürlich, 2006 hätten sie dich ausgelacht, wenn man auf Risiken hinweist, und danach war das natürlich Job der Bank, Deleveraging und all die Dinge, die du genannt hast. Ne?
Ja, also es wurde uns einfach mehr zugehört als Risikomanager.
Und gut war es, ne? Sonst wären wir heute nicht so resilient, und ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, was die österreichischen Banken betrifft, sage ich jetzt mal als ich.
Ja, aber wie gesagt, das ist ein Zusammenspiel von, die Banken haben ein anderes Mindframe dann an den Tag gelegt, und der Regulator hat natürlich gesagt, ich meine Basel 2, 3, 4 und so weiter, brauche ich auch nicht sagen. Für mich persönlich war es so, dass ich mit diesen schwierigen Themen Visibilität bekommen habe und dann der Fritz Mostböck mich vom Research angesprochen hat und ich dort weitermachen durfte in der Erste Bank.
Den lassen wir auch lieb grüßen, und das war dann für Retail-Kunden und institutionelle Kunden beim Fritz oder auch für interne Zwecke?
Das war wirklich für die externen Kunden, okay. Und plötzlich musste ich eine positive Osteuropa-Story erzählen. Das heißt, ich hatte die gleichen Länder am Radar.
Ja.
Aber das Narrativ war natürlich, ohne jetzt unkritisch zu sein,
nein, ist klar.
Osteuropa als Investitionsdestination hervorzukehren und zu sagen, man muss zwar differenzieren, aber die Tschechische Republik ist zum Beispiel ein extrem stabiles Land. Das ist das Land, das wir immer die langweilige Volkswirtschaft genannt haben. Mhm. Ja, die machen alles richtig.
Aber die sind wirklich gut, und ich glaube, der Kauf von der Česká spořitelna war der Kauf schlechthin, wenn ich mal die Osteuropa-Story der Bank jetzt mal so skizzieren mag noch. Man, du wirst halt vielleicht mehr auf die Chancen als auf die Risiken hingewiesen haben, also andere Kehrseite der Medaille,
genau.
Wie du selbst sagst. Liebe Birgit, gehen wir nach Luxemburg.
Ja.
Gehen wir nach Luxemburg, das ist ein spannender Punkt einfach auch.
Ja, also ich habe ja auch ein Studienjahr in London verbracht, und irgendwann mal kam dann der Punkt, dass die Kinder nicht mehr ganz klein waren und
die wachsen komischerweise, gell?
Ja, dass das tun Kinder so. Ja. Sehr erfreulich übrigens.
Ja, genau. Ja, schon, gell? Ja.
Aber mir ist dann mein Lebenslauf ein bisschen zu österreichisch geworden, und ich habe meinem Mann vorgeschlagen, dass wir nach Luxemburg gehen, und ich finde eben kommend aus der Entwicklungszusammenarbeit den Gedanken der EIB, der Europäischen Investitionsbank, extrem attraktiv, öffentliches Geld zu nehmen.
Sag mal EIB, intern?
Ja.
Ich hätte EIB gesagt.
Ja, nein, es ist
jetzt
die
EIB. Jetzt wieder mit Karl Nehammer sehr, sehr stark gehört,
genau,
in den vergangenen
hören.
Tagen.
Ja. Die damals EIB. War Willi Molterer übrigens
der Willi Molterer, ja, genau.
Als Vizepräsident.
Ja. Die EIB, okay.
Ja, die EIB, und die macht einen super Job, die ist zum Beispiel größer als die Weltbank. Das wissen wenige Europäer.
Ich habe es nicht gewusst.
Ja. Und du kannst wirklich.
Und ich bin Europäer, ich habe es nicht
gewusst.
Ja, genau. Ja. Nein, jetzt weiß ich es.
Ja. Und toller Einsatz von öffentlichen Mitteln für die Zukunftsthemen. Also damals schon Klima, jetzt gibt es ja die große Verteidigungsdiskussion, was sie da machen sollen. Und hat mir sehr gut gefallen, weil dort arbeitest du mit einer europäischen Community. Da ist es, dann verschwindet das, auch bei den Kindern in der Schule, bist du Italiener, bist du Deutscher oder sonst irgendwas, und das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich bin dann aus familiären Gründen sehr rasch wieder in Österreich zurück gewesen. Es war ein kurzer Ausflug, leider.
Aber ein wichtiger und schöner, glaube ich, oder?
Absolut, ich würde es wieder machen, auch wenn 6 Monate kurz war.
Und familiäre Gründe sind immer wichtig, und Raiffeisen als nächste Station, die zweite Großbank, Februar 2014. Ja, was waren dort deine ersten Aufgaben dann?
Auch wieder ungeplant gleich troubleshooten, weil das war die Zeit. Aber
das hast du schon gelernt jetzt dann.
Ja,
ne?
Genau. Als sind die Russen damals auf der Krim einmarschiert.
Klingt so aktuell irgendwie alles. Ne?
Ja.
Sie rotieren mittlerweile die Krisen.
Aber damals war es etwas Unerwartetes. Sie haben damit wirklich den politischen Mainstream verlassen. Und für die Raiffeisen war das besonders kritisch, dass sie ja in beiden Ländern eine große Bank immer noch haben. Und es hat wieder viele Auftritte und Szenarien für den Vorstand bedeutet. Wohin kann sich das entwickeln? Wo hört der Einmarsch auf? Wir wissen ja, dass es dann mit zwei Regionen im Osten, die der Herr Putin eingenommen hat, lange Zeit ruhig war. Aber 2014 hat sich die Bank sehr genau überlegen müssen, was bedeutet das für unser Geschäft? Weil damals war dann zum Beispiel Filialen schließen in Donetsk und Lugansk, das war damals das Business gleich.
Also spannender Einstieg natürlich, und das klingt auch nach Country Analysis, lese ich da auf LinkedIn, wieder nach einem für interne Zwecke Job und nicht nach außen gerichtet.
Genau, ja. Also in der Reife.
War damals Valerie Brunner schon?
Valerie Brunner war auf der Geschäftsseite und vor allem der Bereich Financial Institutions, da durften wir auch für exotische Länder Limite und Ratings setzen. Mhm. Dort in der Raiffeisen bin ich immer auf der Risikoseite geblieben und habe viel gesehen, wie sich das Geschäftsmodell auch schwierigen Zeiten anpasst.
Und du wurdest dann Head of in dieser Funktion auch?
Genau, ich war ein Teamlead, dann war ich Abteilungsleiterin und dann kam eine agile Transformation hinein, wo man wieder zu kleineren operativen Einheiten zurückgegangen ist. Das heißt, die Führungsspanne, die hat meandert.
Mhm. Waren das so deine ersten Führungsjobs bei der Raiffeisen damals, so als Teamlead?
Eigentlich ja, weil vorher in der ersten war es dezentral mit einem Remote-Team in den Ländern arbeiten, aber wirklich Führungsverantwortung war dann ab 2014 und dann ist rasch in der Führungsspanne hinaufgegangen.
Bevor ich jetzt ins Jahr 2021 und zu deinem aktuellen Arbeitgeber komme, 2020 März, die Pandemie, ein paar Worte dazu. Was hat das mit deinem Geschäft gemacht damals bei Raiffeisen? Weniger aufs Institut, sondern für die Art der Arbeit, die du machst.
Das Auslassen der Modelle und das Suchen nach verlässlichen neuen Indikatoren. Mhm. Also wir, daran kannst du dich auch vielleicht erinnern, wir haben plötzlich alle auf Google Mobility Faktoren geschaut, wo man sieht, wie sich die Leute bewegen.
Stimmt, ja genau, diese die Gefahrenpotenziale.
Wir haben geschaut auf in Wien, aus dem Fenster, ob die Baustelle gegenüber funktioniert, ob dort Arbeiter auftauchen und weiterarbeiten können.
Ich habe viel ferngeschaut und war viel laufen. Da war es gut, das Netzwerk schon zu haben, weil das war für mich eine schöne Zeit. Ich sage es immer wieder. Ja. Nur Sorgen um die Gesundheit vieler naher Menschen und überhaupt aller gehabt, aber sonst war es ein Traum für mich. Als einer, der gern daheim ist und Sporteln tut. Laufen ist ja gegangen damals.
Ich hab's nicht genossen. Ich saß mit zwei Teenagern in einer Wiener Stadtwohnung.
Die waren natürlich fertig, ne?
Ja, also die Jugend und
das ist ganz klar. Ja, verstehe ich gut. Und jetzt sind wir im Jahr 2021, mehrere Lockdowns hinter uns und du bist dann gewechselt zur Österreichischen Nationalbank. Ich habe dich anmoderiert als Direktorin der Hauptabteilung Volkswirtschaft. War das gleich der Beginn dieser Tätigkeit in der Nationalbank mit dieser Funktion?
Ein Monat Eingewöhnung gab es, wo meine Vorgängerin, die Doris Ritzberger, noch da war und dann ab Oktober 21 voll in der Funktion.
Was ist der Unterschied dann? Wir haben die großen Banken, die ATX-Unternehmen, erste Raiffeisen angesprochen, dann zur Österreichischen Nationalbank. Was ist für dich da der Hauptunterschied? Bank ist Bank, aber dann doch wieder nicht.
Eine völlig andere Unternehmenskultur.
Ja.
Eine Tiefe des Wissens, die sich die Nationalbank leisten kann. Also ich spreche jetzt für die Hauptabteilung Volkswirtschaft. Mhm. Ich habe 60 plus Ökonominnen und Ökonomen in der Hauptabteilung.
Wow.
Und das ist nicht mehr das bankenübliche Research, sondern das ist akademische Forschung, die teilweise dem nachgehen. Aber immer mit einer Policy-Tangente. Sie dürfen nie vergessen, was braucht der Gouverneur für die Beratung, für seinen Einsatz im geldpolitischen Rat? Was ist die Außenwirkung? Das heißt, es werden sehr wohl wissenschaftliche Paper geschrieben, aber auch Folien gemacht für die Auftritte des Top-Managements.
Mhm. Und ihr habt ja auch, und jetzt werde ich ganz aktuell einen Podcast, den ich immer wieder erwähne, den ich immer wieder lobe. Und da gibt es auch eine ganz, ganz aktuelle Folge mit dir, starring diesmal. Das macht euer Interviewer. Und spielen wir mal rein an eine Stelle. Welches Thema aus dem jüngsten Podcast würdest du hervorheben? Und worum, vielleicht bottomline, worüber hast du gesprochen? Du kannst das sicher besser zusammenfassen als ich für unsere Hörerinnen.
Also ursprünglich war die Frage, wir haben es dann ein bisschen schöner und ökonomischer formuliert, nämlich über die Rezession. Aber ursprünglich war wirklich die Frage, warum wächst Österreich nicht? Mhm. Wir gehen in die ins dritte Jahr Stagnation und eigentlich.
Das hat es jetzt schön betont, so warum wächst Österreich nicht? Gell? Ja. Mir geht es am Nerv mittlerweile, aber es ist, ja. Und du suchst jetzt eine Stelle aus, in die wir reinspielen. Welches wird es werden?
Das außenpolitische Risiko. Ja, weil wir können schon für einige Sachen was dafür. Wir haben Hausübungen zu tun, die am Tisch liegen. Aber als kleine offene Volkswirtschaft in dieser weltwirtschaftlichen Situation ist es sehr, sehr schwierig zu reüssieren.
Und neben dir wird man jetzt auch noch eine Männerstimme hören. Stellst du uns nur den Kollegen kurz vor, wer da mit dir gesprochen hat?
Ja, ist ein Doppelpodcast mit meinem Volkswirtschaftsforschungskollegen Klaus Wondra. Mhm. Und sehr nett, die Stimme, die professionelle Begleitstimme ist der Christian Stöckl.
Der quasi meinen Job tut bei euch.
Mhm. Genau. Wunderbar.
Und da hören wir jetzt rein.
Die Inflation hat sich stabilisiert auf einem zu hohen Niveau, muss man sagen, aber wir sind weit weg von diesen hohen Inflationsraten, die wir noch vor 2-3 Jahren gesehen haben. Das Zinsumfeld hat sich deutlich verbessert im Sinne der Unternehmen und der privaten Haushalte. Das heißt, durch die Zinssenkungen sind die Finanzierungskosten wieder gesunken. Das heißt, es ist wieder mehr Geld auch für den Konsum da und für Investitionen.
Es gibt kein Lehrbuch der Ökonomie, das verspricht, dass Trump mit diesen Maßnahmen das erreichen wird, was er bezweckt. Es wird einfach zu einer Fragmentierung von Handel kommen. Es ist das Ganze hoffentlich dann keine Abwärtsspirale mit einem ausgewachsenen Handelskrieg, aber es stehen jetzt ganz, ganz schwierige politische Entscheidungen an, um das zu verhindern.
Wir befinden uns quasi in einem globalen wirtschaftlichen Experiment.
Absolut. Ja, also das ist schon etwas, wo auch wirklich Ökonomen jetzt sich schwer tun, diese Auswirkungen zu beziffern, weil es so massiv ist und so gleichzeitig an verschiedenen Fronten kommt. Es trifft Sparten, es trifft ganze Länder, es trifft Länder unterschiedlich. Wir sind ja alle höchst verflochten miteinander und das ist jetzt wirklich da quasi mit der Kettensäge hineingerasselt. Mhm.
Na wunderbar, das war jetzt eine Premiere, dass ich einen anmoderierten Podcast eines Gastes, wo mein Gast zu Gast war, von einem Podcast, von meiner Playlist. Ich habe alles gehört von euch, nur dieses Wumm, Wumm. Das haut mich immer raus beim Laufen, das habe ich auch schon manchmal gesagt, also ganz großer Respekt. Ja, wenn du dich jetzt selbst so hörst und deine Kollegen, zwei Zeilen Bottomline.
Ich hoffe, dass man damit die Leute erreichen. Also der Podcast ist ja nichts, was seit 20 Jahren in der Nationalbank besteht und wir versuchen mit neuen Formaten, auch mit unserem Blog zum Beispiel, rauszugehen und Leute zu erreichen, die uns normalerweise nicht zuhören würden.
Und ich finde das wirklich großartig und ich habe es schon öfters erwähnt, nicht weil du jetzt da sitzt und ich das sagen will, wir werden beides verlinken, den Blog, die Podcast-Folge und auch die Top-Ebene vom Podcast. Ja, shaky times, in denen wir leben. Was sind so die ganz großen Tagesgeschäftaufgaben bei dir? Wie kann ich mir einen Tagesverlauf vorstellen, wenn es ein normaler Tag ist, ein Tagesablauf und in Zeiten wie diesen, wenn man da an was ist jetzt wieder denken muss, bezogen auf unseren amerikanischen Freund?
Ja, um dich da ein bisschen zu warnen, ich mache 2/3 Management. Mhm. Ja, also es ist einfach eine Führungsposition mit vielen Menschen und mit einem Haus.
60 plus, ne?
Ja, hast genau. Gesagt.
Also da
ja.
Geht es nicht um einen Altersdurchschnitt, liebe Hörerinnen, sondern um die Anzahl der Kolleginnen und Kollegen, die für dich einfach gewaltig.
Ja, und eine große Spannweite von Tätigkeiten, zum Beispiel das Editors-Team ist auch bei mir, wo wir wieder in Richtung klare Sprache gehen. Ne?
Ganz wichtig in dem Bereich, ja.
Absolut, sonst erreichen wir die Leute nicht mit dem, was wir machen. Ne?
Entschuldigung, ich muss jetzt 10 Minuten zurückgehen im Gespräch, nämlich die ganzen Punkte, diese multiplen Krisen, die reingekommen sind, Krise nach Krise nach Krise. Hast du das Gefühl, dass die ein bisschen geholfen haben, was Bildung für Zusammenhänge betrifft, genau in deinen Kernbereich reingehend?
Ja, aber es ist nicht immer zu unserem Vorteil. Also wir haben Untersuchungen, die zeigen, dass die Leute jetzt viel mehr auf die Inflation schauen, aber sie sind auch viel besorgter, ob wir unser Inflationsziel erreichen werden. Und das ist ja für uns in der Geldpolitik ganz wichtig. Nicht unbedingt, wo die Inflation Ende des Jahres ist, sondern was die Leute glauben, wo sie am Ende des Jahres ist. Die berühmten Inflationserwartungen. Und da ist es zwar gut, wenn man mehr sensibilisiert für das Thema ist, aber gleichzeitig sollte es nicht das Vertrauen in die Nationalbank oder in die EZB in dem Fall unterhöhlen.
Ich glaube, Vertrauen ist das überhaupt Allerwichtigste bei einer Bank wie eurer natürlich.
Nein, also davon leben wir. Das ist unser Kapital.
Und 2/3 quasi Managerin für die Truppe und 1/3 schon auch noch Plane Captain. Tust du selbst noch gern researchen, nehme ich an, oder?
Ja, da habe ich zurzeit auch eine tolle Aufgabe. Ich darf in der EZB mitwirken am Strategy Review.
Schön.
Die EZB hat einmal 20 Jahre keine Strategieüberprüfung gemacht, dann hatte sie eine große Übung während der Pandemie und jetzt wieder eine kleine Übung. Und die ist so spannend, weil wir ja aus einer Phase der Niedrigzinsen katapultiert wurden in den Inflationsanstieg in die Inflationswelle, die wir alle jetzt gerade gespürt haben. Und wir haben eine Toolbox entwickelt für die Niedriginflationszeit und wollten jetzt überprüfen, ob die auch in der Hochinflationszeit gehalten hat.
Und was kommt daraus dabei?
Das ist spannend, oder? Das wird die Frau Lagarde im Juli sagen, das ist jetzt der Spoiler-Alert.
Ja, wunderbar.
Aber was mir schon jetzt wichtig ist zu sagen, ist, in der Öffentlichkeit und auch am Markt wird sehr stark natürlich auf den Leitzins geschaut. Wir haben aber eine viel größere Toolbox. Ja. Viele Leute wissen noch von den Anleihenkäufen, auch wie wir die jetzt runtergefahren haben. Das ist eher die.
Ist ja nicht gut fürs Ergebnis der Bank wiederum, ne? Solche Anleihenkäufe. Nein. Nicht immer. Ne? Das habe ich mit Thomas Steiner, werden wir auch verlinken, die Folge direkt auch. Was soll man tun?
Weil wir haben ein ganz ein klares Mandat. Ja? Und das ist die Geldwertstabilität. Ja. Und das andere hat große Seiteneffekte leider gezeitigt. Das muss man sich eben überlegen, ob man es das nächste Mal, das berühmte QE, das Quantitative Easing, leichter, lockerer, kürzer machen kann. Aber als Instrument wird es nicht verschwinden.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, du bist auch immer wieder bei der EZB im Umfeld dort, geldpolitischer Rat und solche Sachen, um dann eure Erkenntnisse mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern zu aufzubereiten, dass dann die Frau Lagarde was sagen kann. Ist das irgendwie so? Oder ist das,
ja, also ich habe keinen Einfluss darauf, was die Frau Lagarde
sagt. Anderen, genau. Mit anderen,
genau. Sagen wir so. Nein, ich sitze im Vorfeldkomitee des Geldpolitischen Rates. Das ist das Monetary Policy Committee. Das trifft sich 10 Tage vor dem Geldpolitischen Rat. Da bin ich mit zwei Kolleginnen von meiner Abteilung und wir machen eine Art von Testing the Waters. Also wir haben eine ähnliche Diskussion wie 10 Tage später die Gouverneure. Es zeichnet sich dann schon ab, wie ist die Stimmung zum nächsten Zinsschritt oder kommt kein Zinsschritt. Und dieses Stimmungsbild und die Analysen nehmen wir mit nach Hause, lassen es einfließen in das Briefing für den Gouverneur. Wir melden uns schon auch vor Ort. Wir können dort unsere Stimme erheben, wir bringen es nach Hause zurück. Und der Gouverneur fährt dann gut vorbereitet und schon mit diesem Sentiment-Check nach Frankfurt und kann sich selber einbringen.
Er wird ja liebend gern zitiert von internationalen Medien, der Herr Gouverneur, weil er immer sehr prägnant ist natürlich. Haben wir jetzt nicht im Vorfeld besprochen, aber ich ringe dir für die Hörerinnen, für unsere Hörerinnen jetzt noch zwei Begriffe ab, Tauben und Falken. Kannst du uns da helfen, die kurz einzureihen, bitte?
Das ist eine wirklich schwierige Kategorisierung. Also du weißt, die Frau Lagarde wehrt sich dagegen.
Ich weiß, aber die Leute wissen es aber nicht.
Es ist sehr griffig. Es ist sehr griffig und es bedeutet, dass die Tauben für niedrige Zinsen sind und die Falken für hohe Zinsen sind, für eine restriktive Geldpolitik. Mhm. Weil sie sagen, wir schauen nur auf die Inflation und das Wachstum haben wir nicht als Ziel in unserem Mandat. Es gibt auch andere Gründe zu sagen, hohe Zinsen können ein Risiko beinhalten, weil wir ja eine sehr heterogene Währungsunion sind. Da sagen die Falken, nein. Wir machen Geldpolitik nur nach dem Inflationsziel und schauen nicht rechts und schauen nicht rechts. Das ist ein sehr überspitzter Standpunkt, aber das ist das Camp, wo der österreichische Gouverneur zugerechnet wird.
Und er wird immer gerne zitiert dafür natürlich und manche freuen sich quasi, wenn er was sagt, weil das immer griffig ist. Ja, das finde ich auch gut. Ja, wir an den Aktienmärkten schauen uns das natürlich immer alles ganz genau an und rechnen dann die Modelle für die Aktien rüber. Ist momentan schwieriger denn je, da irgendwas Griffiges zu finden. Das Tempo der Veränderungen ist einfach riesig geworden und so weiter und so fort. Wie geht's euch damit mit euren Modellen? Kurze Einschätzung. Muss man permanent tunen auch, glaube ich, oder?
Ja, also wir haben genau das gleiche Problem. Ja. Ich meine, wenn du dich erinnerst, wir waren während der Pandemie, lagen wir oft falsch mit der Inflationsprognose. Wie wir dann in normale Zeiten gekommen sind, haben die Modelle wieder sehr gut gegriffen. Jetzt mit diesem exogenen Schock, wie wir das in der Ökonomie nennen, müssen wir wieder befürchten, dass es zu sogenannten nicht-linearen Effekten kommen. Das heißt, ökonomische Indikatoren springen, verhalten sich nicht so, wie wir das erwarten. Ja. Und da kommt dann dieses Judgment hinein, dass es im Geldpolitischen Rat ganz klar auch diskutiert werden muss, was ist deine Einschätzung. Wir geben unsere Experteneinschätzung aus der Ökonomie, aus der Volkswirtschaft. Die Gouverneure diskutieren es auf dem politischen Level und wir kommen dorthin zu sagen, es ist nicht nur eine Wissenschaft, die Geldpolitik, es ist eine Kunst auch.
Das ist doch ein schönes Wort, oder? Das ist normalerweise schon ein wunderschönes Schlusswort, aber ich habe noch ein paar Fragen. Und eine ist natürlich das Thema dieser Tage, es wird medial, politisch von fast allen darüber diskutiert, ob Donald Trump einen Plan hat oder nicht. Hat er deiner Meinung nach einen Plan? Gibt es irgendeinen Masterplan dahinter? Es wirkt nach Zickzack, aber vielleicht gibt es ja doch einen Plan dahinter.
Ich gebe dir jetzt zuerst eine Antwort, die wahrscheinlich andere Gäste hier auch schon probiert haben, wenn ich die Antwort wüsste.
Du bist
wüsste,
die Erste, die ich frage.
Okay. Nein, wenn ich die Antwort auf so eine schwierige Frage wüsste, würde ich nicht hier sitzen. Aber es ist.
Würdest Aktien kaufen oder verkaufen?
Genau,
oder?
Und ja, zwar ja. Zielgerichtet und die richtigen.
Schwieriges Thema dieser Tage, aber du bist weit genug weg von ihm.
Ja, genau. Ja. Wir haben uns diese Frage in einen Blog gestellt und es gibt ein paar Leute um Trump herum, wo ich sagen muss, also die überzeugen mich nicht in ihrer intellektuellen Fähigkeiten, aber es gibt zum Beispiel den Stephen Miran, das ist der Chef des Councils von Economic Advisor. Das ist ein sehr heller Kopf und der steckt hinter ein paar großen amerikanischen, sehr unkonventionellen ökonomischen Ideen, die gerade umgesetzt werden. Mhm. Die Geschichte mit den Zöllen, hat er ins Spiel gebracht, aber noch wichtiger ist, dass er hinter dem Mar-a-Lago-Akkord steckt, wo es darum geht, den US-Dollar abzuschwächen. Und er hat auch eine wirklich bedenkliche Schrift rausgegeben zur Unterminierung der Unabhängigkeit der Fed. Ja. Die US-amerikanische Notenbank ist die wichtigste Zentralbank der Welt. Und die anzugreifen, würde für uns alle eine globale Krise bedeuten. Also ich hoffe, dass diese Leute mit ihrem großen Plan sich nicht durchsetzen.
Wenn man sich jetzt anschaut, dass es abreifende Treasuries gibt mit niedrigen Zinsen, die man jetzt nur mit höheren Zinsen wieder neue Verschuldung unterziehen könnte, klingt das auf den ersten Blick nicht unvernünftig. Aber kann man die Zinsen nach unten wollen mit den Mitteln, die es mit Zöllen? Ich kann mir es nicht vorstellen.
Nein, das wird Ihnen überhaupt wird nicht helfen. Gehen, und der Markt reagiert ja auch in die andere Richtung. Ja. Und Sie können jetzt dahinter, da steckt ja die Idee auch dahinter, dass man die Gläubiger der USA in 100-jährige Anleihen zwingt. Das sind alles Zwangsmaßnahmen, die wir aus Emerging Markets in verzweifelten Situationen kennen. Ich glaube, das ist ein irrsinniger Schuss ins Knie, wenn Sie anfangen, so mit den Marktkräften, bei den Marktkräften einzugreifen.
So, jetzt komme ich wirklich schon zur Schlussrunde. Du hast dich im Vorgespräch, und ich darf das jetzt wiederholen, Emerging Markets Lady genannt, auch was deine privaten Interessen und so weiter Reisen betrifft. Sprechen wir auch noch darüber, bist du noch hin und wieder in Afrika oder wie siehst du, was sind die Emerging Markets für dich, die dich als Privatmensch interessieren?
Danke, Christian, für die Frage. Ja, nein, ich reise.
Das habe ich mitgekommen, das musste ich noch fragen.
Ich reise sehr gerne und je wilder das Land, desto besser. Mein Lieblingsland in Afrika ist Äthiopien. Auch eine total spannende wirtschaftliche Entwicklung.
Hast du keine Angst? Je wilder, desto besser. Klingt doch ein bisschen nach Gefahrenmomenten auch, oder?
Nein. Es ist so, dass auch die Risikoeinschätzung ist ein bisschen so wie die Banken, die in Osteuropa tätig sind. Wenn du vor Ort bist, dann bekommst du ein sehr gutes Gefühl dafür, was wirklich riskant ist und machst die Dinge, die wirklich riskant sind, nicht, vor allem, wenn du mit Kindern dorthin reist.
Ja, ist klar.
Aber ich bin sehr dankbar, dass ich das Afrika in den 90er Jahren erleben durfte, Osteuropa in den Nullerjahren erleben durfte, und dass wir hier in Wien mit unserem Finanzsektor so aufgestellt sind, dass du immer wieder diese Makrofragen beantworten musst, entwickelt sich das Land richtig oder biegt das Land falsch ab?
Also die Investment-Story von Österreich, ich sage jetzt mal vom ATX, vom ATX Prime, ist definitiv die CEE-Story. Ist die deiner Meinung nach intakt als Volkswirtin?
Ja, wir haben eine eigene Truppe bei mir in der HVW, um das zu beforschen. Weil die Banken dort so exponiert sind, hat die Österreichische Nationalbank einen Forschungsschwerpunkt Osteuropa. Über die Länder im Zentraleuropa muss man sich keine Sorgen machen. Wir müssen halt schauen, und du weißt jetzt, von welchem Land ich spreche, dass wir institutionell nicht falsch abbiegen. Also politisch haben wir alle natürlich nicht Mainstream-Partys, die nur darauf warten, an die Macht zu kommen. Wo ich aber auch ganz klar dafür bin, ist, dass man mehr auf den Westbalkan schauen. Mhm. Das ist, und ich verwende jetzt nicht das abschätzige Wort Hinterhof, aber wenn wir es nicht schaffen, die 6 Länder dort zu integrieren und an die EU heranzuführen, dann scheitern wir als Europäische Union und als Kontinent. Und du weißt, unsere Feinde warten nur darauf, dass wir als Europäer auseinanderfallen.
Und scheitern wollen wir ja nicht, deswegen. Wichtige Sache. Was ist das, was dir an deinem Job, Schlussfrage, jetzt wirklich Spaß macht?
dass man jeden Tag ins Büro kommt, nicht weiß, was auf einen wartet, dass man sehr, sehr gescheite Kolleginnen und Kollegen hat und dass man diese europäische Perspektive hat.
Und das ist jetzt ein wunderbares Schlusswort. Liebe Birgit, danke, dass du bist auch im 9., nehme ich an, auf der anderen Seite, oder mit deiner, dass du rübergekommen bist vom 9. in den 9. für diese maximal inspirierende Folge. An euch da draußen ein Deep Dive in viele ganz, ganz wichtige Themen und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Auf Wiedersehen und danke.
Ciao, ciao, Baba. Energy water line, and now it's season 19. Energy water line. Scented by a flower. Energy water line.